Das heißt, wir wollen eigentlich eine Partnerschaft mit unserem Tool und dem medizinischen Fachpersonal, die sagen, na, ich habe so ein Helferlein, ich muss nicht in die Bibliothek mehr gehen und weiß nicht, wo ich nachschauen soll, sondern man hat dieses Wissen und auch das Reasoning in so einem Tool. So, das waren die drei wesentlichen Gedanken zur Gründung. Und jetzt so gut 2 Jahre nach Gründung haben wir es ja geschafft, sind nach wie vor das erste und weltweit einzige CE-zertifizierte Klasse 2b Medizinprodukt zur klinischen Entscheidungsunterstützung als Tool.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Oliver, ich habe ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Hast du eine Ahnung, über welches Trendthema in der Gesundheitsversorgung wir schon die letzten Folgen immer gesprochen haben und was es jetzt auch wieder ist?
Es ist die Antwort auf Schatten-KI, die da draußen kursiert und die in hochregulierten Umfeldern wie dem Gesundheitswesen eigentlich nichts zu suchen haben sollten. Und obwohl wir natürlich grundsätzlich KI-Fans sind.
Also es geht tatsächlich um CE-zertifizierte Large Language Models, die Ärzte dabei unterstützen, auch Entscheidungen am Patienten zu treffen oder sich nochmal rückzuvergewissern. Und wir sprechen mit Professor Dr. Heinz Wiendl von Valmed und er bietet Ärzten ein Decision Supporting Tool an, basiert auf KI, was tatsächlich hilft, auch nochmal Krankheitsbilder zu verstehen, Therapieansätze zu finden. Oliver, als du dir den Podcast angehört hast, was ist dir im Gedächtnis geblieben?
Also erstmal finde ich es wirklich beachtenswert und ich weiß auch, wie viel Arbeit und wie viel Mühe da drin steckt, das Ganze als Medizinprodukt der Klasse 2b zu zertifizieren. Also dafür erstmal
glaube ich auch das Einzige, oder im Moment?
Das Rennen geht los. Ich will da jetzt keine falschen Aussagen treffen. Vielleicht fühlt sich da uns jemand auf den Schlips getreten, der vielleicht diese Zertifizierung gerade seit 2 Wochen hat oder so. Aber auf jeden Fall ist das durchaus ein wichtiges Merkmal. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde, ist, was der Professor Dr. Wiendl sagt, ist, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn es darum geht, künftige Generationen an Medizinern und Medizinerinnen auf den Umgang mit KI-basierten Tools zu trainieren. Also sprich, anders gesagt, wie bekommen wir es irgendwie jetzt an die Studentinnen und Studenten?
Das ist ja ein Thema Kommunikation. Damit beschäftigen wir uns ja bei The Medical Network ganz intensiv. Ich finde es spannend, weil ich glaube, da wird unheimlich viel Zeit frei, die man für andere Lerninhalte verwenden kann. Weil klar, gerade so im Grundstudium müssen die und keine Ahnung, wahrscheinlich auch noch viele Jahre, müssen die Studierenden ja wirklich Telefonbücher auswendig lernen. Also es ist ja auch so ein bisschen so ein Running Gag. Das wird ja auch ganz offen so kommuniziert. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach durch das Wissen, was über KI dann auch jederzeit zur Verfügung steht, solange es gut kuratiert ist natürlich, dass man dann auch viele Dinge anders lernen kann und vielleicht auch schon viel früher Erfahrung mit Patienten und Patientinnen sammeln könnte, wenn man das Studium einfach ein bisschen umgestaltet.
Definitiv. Und ich meine, wenn jetzt ein Hauptskill ist, sehr viel Stoff auswendig zu lernen, ist ja irgendwie das eine. Vielleicht bleibt dann auch Platz für das Unterrichtsfach empathische Kommunikation mit Patientinnen.
Was Herr Professor Wiendl auch auf meine Frage hin geantwortet hat, ob wir denn die Erfahrungskompetenz verlieren. Also er nannte das Eminence-Based Medicine, ist vorbei. Also der Gott in Weiß hat nicht mehr so eine große Bedeutung. Wird ja oft bezweifelt, weil es natürlich auch unglaublich wichtig ist, wie viel Erfahrung man am Patienten und an der Patientin hat als Leistungserbringer. Aber Professor Wiendl sagte, der Wissensvorsprung, den wir bekommen durch AI, ist so viel größer, dass wir diese vielleicht Erfahrungsverlust auch damit kompensieren können. Und er würde das auch höher bewerten und ist deshalb auch für den Einsatz von KI am Krankenbett. Fand ich total spannend.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich möchte jetzt auch mal die steile These wagen, dass vielleicht Menschen unserer Altersgruppe, Andrea, eher auf Menschen mit Erfahrung irgendwie abfahren, während aber nachkommende Generationen, die ja schon ganz anders mit digitalen Tools und auch mit KI groß werden, dort mutmaßlich eine ganz andere Haltung entwickeln werden. Also insofern auch ein Problem, was sich einfach auf natürlichem Wege erledigen wird.
Also Oliver, ich bin ja ein bisschen jünger als du.
Du bist deutlich jünger als ich, möchte das nochmal dazu
ein
sagen.
Ja, und ich bin da total modern inzwischen und ich würde mich am liebsten von einer KI oder von einem Roboter operieren lassen. Und ich denke, Ärzte und Ärztinnen sind auch Menschen. Und wenn Technologie sie besser machen kann, sollen die das bitte auch machen. Das ist genauso wie ein Pilot im Flugzeug oder eine Pilotin. Die wird ja durch Technologie auch besser und saved mein Leben. Deswegen bin ich total pro digitale Tools im Gesundheitswesen. Aber ich glaube, das ist auch offensichtlich. Insofern hört einfach rein. Super spannende Folge mit Professor Wiendl von Valmed. Und wir machen auch die ethische und gesellschaftspolitische Frage auf, wer eigentlich verantwortlich für so ein medizinisches LLM ist und ob es nicht vielleicht sogar eine europaweite oder globale Lösung geben muss oder eine staatliche. Wichtige, große Frage. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Professor Heinz Wiendl.
Ja, hallo, ich freue mich sehr. Frau Butzi, liebe Andrea.
Heinz, wir fangen klassisch unseren Podcast immer mit einem Fakt oder Fantasie oder so einem kleinen Quiz an. Bist du bereit, erstmal so locker reinzustarten?
Absolut.
Also, pass auf. Wenn ChatGPT ein Medizinstudent wäre oder Medizin studiert hätte, welches Niveau hätte er anhand seiner Trefferquote, was medizinische Diagnosen angeht?
Kein schlechtes. Also wahrscheinlich sogar wie ein relativ wissensmäßig und reproduzierend guter Weiterbildungsassistent bis hin fast Facharzt. Allerdings ohne das, was tatsächlich den Mediziner, meine Antwort ist vielleicht zu lang, ohne das, was ein Mediziner wirklich ausmacht, nämlich die Systematik und die In-Between-Lines zu kennen. Ich will das vielleicht kurz erklären, auch wenn die Antwort dabei noch länger wird. Medizin ist ja keine exakte Wissenschaft, sondern man nennt sie auch immer noch ärztliche Kunst. Und genau das ist das, was ein Chatbot trotz all dieses unfassbaren Wissens vom Arzt und damit auch letzten Endes dem Medizinstudent, der seine Erfahrungen sammeln muss, der die Grauzonen kennenlernen muss, der abwägen muss, der priorisieren muss, echt unterscheidet und meines Erachtens auch noch sehr lange unterscheiden wird.
Ja, ich glaube, das fängt auf jeden Fall schon mit dem Zuhören und Verstehen dessen an, was der Patient, die Patientin schildert. Ich löse das jetzt erstmal auf. Also es gab eine sehr große Untersuchung vom Mass General Brigham, gehört im weitesten Sinne auch zu Harvard bzw. MIT. Und die haben gesagt, dass ChatGPT mit 36 standardisierten klinischen Fallbeispielen von der Verdachtsdiagnose über die richtige Wahl, der richtigen Test bis zur finalen Diagnose bei einer Gesamtgenauigkeit von 72% lag. Und das entspricht dem Niveau eines Assistenzarztes.
Ja, da lag ich ja nicht so schlecht. Ne? Okay.
Findest du das viel oder wenig?
Ich finde es erstaunlich viel, wenn man überlegt, wie lange jemand braucht, um bis zum Assistenzarzt zu kommen. Ich meine, es ist ein sehr aufwendiges Studium, viel mit Fakten angereichert. Und andererseits würde ich doch nochmal hervorheben wollen, dass halt das Bild des Arztes nicht nur das ist, das Wissen abrufen kann und reproduzieren kann, sondern eben auch es in Kontext setzen kann. Und dennoch, darauf kommen wir wahrscheinlich in den Podcast, haben diese KI-unterstützten Systeme, ich vertrete ja auch selber diese Richtung sehr, ein enormes Potenzial, um genau hier etwas zu ergänzen oder zu stützen oder zu stärken, was ein riesiges Problem ist, nämlich diese Wissensfülle, diese Informationsüberflutung.
Ja, und vor allen Dingen auch, dass immer wieder etwas Neues dazukommt. Und natürlich hat auch jedes Medizinstudium einen sehr hohen Anteil an Faktenwissen, was man sich reinpauken muss. Also gerade so im Grundstudium und in den ersten Jahren redet man ja auch von den Telefonbüchern, die auswendig gelernt werden müssen. Also ich glaube, es birgt ja auch einen gewissen Part an Sicherheit. Ja,
ja,
und auch
nochmal
so eine zweite Meinung. Ich habe auch nochmal eine andere Zahl rausgesucht, als ich die Moderation vorbereitet habe. Man sagt ja immer, die Ärzte sind ja gar nicht so offen für KI und technikfeindlich. Also es gibt ja die und die Studien, je nachdem, wer sie in Auftrag gibt. Aber 78% der Ärzteschaft sagen, dass sie offen für eine Zweitmeinung, also einen Co-Piloten durch KI sind, um nochmal ihre eigene Diagnose oder ihre Entscheidung nochmal gegenzuprüfen. Also alle Zeichen stehen auf grün und das hast du auch erkannt. Sag nochmal kurz, ne, was zu dir, Heinz. Du bist Klinikdirektor, Wissenschaftler und jetzt auch Gründer. Du hast gegründet Professor Walmed. Muss gleich mal sagen, wofür das Walmed steht. Was war der Moment, an dem du dir gesagt hast, im klinischen Kontext kann man so ein Unternehmen oder so eine Technologie nicht entwickeln? Wir brauchen dafür ein eigenes Unternehmen. Ich gründe jetzt.
Also ich bin tatsächlich selber Arzt, bin Universitätsprofessor, bin ärztlicher Direktor und leite eine Klinik für Neurologie, habe in meinem Weg viel auch so an Medizindidaktik und Education gemacht, habe selber Lehrbücher geschrieben und bin Zeitzeuge eines sich unfassbar dynamisch entwickelnden Gebiets, nämlich der Neurologie, aber das ist sinnbildlich auch für eigene andere Bereiche der Medizin und wollte eigentlich immer so affin am Puls der Zeit das Wissen, was sich ja sehr dynamisch entwickelt, auch digital zur Verfügung stellen. Und dann kamen eben diese LLMs, ne, wo man sich sagt, naja, die überrollen ja praktisch alles andere, indem sie so eine hohe konversationelle und kombinatorische Power haben. Hab dann unsere Co-Gründerin, die Vera Rödel, Juristin, kennengelernt, die mir gesagt hat, naja, das, was du jetzt da überlegst, das machen die Rechtsanwälte schon lange, indem sie eben diese unfassbar großen Mengen von Gesetzestexten gar nicht mehr im Griff haben können, sondern sich solche Tools benutzen. Und das war die Geburtsstunde von Professor Walmed. Walmed steht für Validated Medical Information und die Rationale war ihnen zu sagen, naja, um mindestens 95% dessen, was in der Medizin an Diagnose und Therapie wirklich relevant ist, wissen zu können, unterstützen zu können, klinische Entscheidungen unterstützen zu können, braucht es nicht das Weltwissen im eigentlichen Sinne, sondern es braucht davon wirklich eine kuratierte, gute und auch begründete Auswahl. Das nennen wir validierte Medical Information. Und dann haben wir eine Datenbank kuratiert, was so größenordnungsmäßig 3-5% und vor allen Dingen eben Majoritätsmeinungen darstellt. Da gibt es eben so Prinzipien in der Medizin, wo sich so mal die größte Anzahl so einigen kann, obwohl es ja auch viele Individualmeinungen gibt. Das sind Leitlinien. Das Zweite sind eben Zulassungsbehörden. Ich meine, Medikamente werden zugelassen unter sehr standardisierten Bedingungen, speziell in Europa und den USA. Das sind komplexe Dossiers, das sind dann diese Waschzettel, die man als Patient zu lesen bekommt, die man kaum lesen kann.
Ja, nur mit Brille.
Richtig. Und die aber letztendlich die erstattungsfähige Wahrheit oder den Stand der Wahrheit einfach mal darzustellen versuchen. Das sind die zwei wesentlichen. Dann gibt es noch einiges darüber hinaus, insbesondere die Lücke zwischen manchmal nicht ganz aktuellen Leitlinien zu wissenschaftlicher Aktualität. Das sind so Dinge wie PubMed oder Meta-Reviews. Und dann haben wir jetzt eine Datenbank generiert, die ungefähr 2,5 Millionen Dokumente hat, die dieses Tool beherrscht und auf die dieses Tool sich bezieht. Und das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass, das vergleiche ich inzwischen so ein bisschen mit Formel-1-Wagen. Also die Formel-1-Wagen sind schön anzuschauen, die sind sehr schnell, die können auch auf dem Nürburgring viel. Das Problem ist, sie haben keine Straßenzulassung. Und wir wollten etwas bauen, was man im Alltag der Medizin benutzen darf. Und dafür braucht es eine CE-Regulierung. Das heißt, wir haben uns entschieden, das zu einem Medizinprodukt zu machen. Und um wirklich klinische Entscheidungen, Unterstützung zu dürfen. Jeder weiß das, dass es so eine Schatten-KI gibt. Man schaut im Internet nach, man schaut bei ChatGPT nach. Aber Fakt ist, dass man es nicht darf. Und speziell in hochregulierten Systemen wie Krankenhäusern oder Institutionen wird das teilweise sogar verboten und ist gefährlich. Und deswegen haben wir als zweiten Startpunkt gesagt, naja, es gibt es zwar noch nicht, aber lass uns ein Medizinprodukt machen, weil darüber kriegen wir die Glaubwürdigkeit und auch die Anwendungsfähigkeit im Alltag, weil das Dritte ist, dass wir wirklich so einen transformativen Prozess anstoßen wollen mit unserem Walmed, nämlich die Idee, und da kommen wir zu dem Eingangsstatement, warum sind es Gegensätze, diese zwei Dinge, sondern sie müssen synergieren, so wie es eben man sich Qualität absichert, Zeit erspart, die Aktualität garantiert. Das heißt, wir wollen eigentlich eine Partnerschaft mit unserem Tool und dem medizinischen Fachpersonal, die sagen, naja, ich habe so ein Helferlein, ich muss nicht in die Bibliothek mehr gehen und weiß nicht, wo ich nachschauen soll, sondern man hat dieses Wissen und auch das Reasoning in so einem Tool. So, das waren die drei wesentlichen Gedanken zur Gründung. Und jetzt so gut 2 Jahre nach Gründung haben wir es ja geschafft, sind nach wie vor das erste und weltweit einzige CE-zertifizierte Klasse 2b Medizinprodukt zur klinischen Entscheidungsunterstützung als Tool. Ich sage gleich noch was dazu, wie wir glauben, dass es am besten angewendet werden kann und soll. Aber das ist mal in kurzen Worten der Anfang gewesen.
Super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, auch aus diesem klinischen Alltag, aus der Erfahrung heraus, dann sich in so eine Start-up-Situation zu begeben. Ich habe mir natürlich auch mal eure Website angeguckt. Ihr habt ja da auch einige wirklich hochkarätige Sponsoren und Unterstützer auch aus den Fachgesellschaften. Wie hast du das geschafft, dass du so viele Leute mitgezogen hast?
Also für mich, muss ich ehrlich sagen, ist das mit einem der interessantesten Teile meines Lebens inzwischen geworden. Ich habe ja viel Wissenschaft gemacht, ich mache viel Klinik. Und dennoch ist es natürlich eine komplett andere Welt, auch eine andere Denkwelt. Nicht nur was die Regulatorik, sondern auch das Denken eines Unternehmens betrifft. Und deine Frage ist völlig berechtigt. Warum hat es funktioniert? Es hat funktioniert, weil wir als Founder-Team extremst uns komplementär ergänzt haben. Und andererseits auch ist ein riesiger Vorteil, ist aus meiner Sicht nicht jetzt jemand zu sein, der direkt von der Uni kommt und sagt, ich kann toll programmieren, sondern eigentlich das System kennt. Also ich komme aus dem Problem und will ein Problem lösen. Das ist aus unserer Sicht ein riesiger Startvorteil, der uns auch erlaubt hat, ein anfängliches Netzwerk zu finden, das uns sponsoriert bei der Idee. Also dieses Standing zu haben, Unterstützung für die Idee zu kriegen, ohne jetzt Investoren an Bord gleich holen zu müssen. Wir sind immer noch bootstrapped. Und man hat ja eben so ein Netzwerk und dieses Netzwerk, das insbesondere eben in der Medizin sich ganz gut etabliert hatte und in eben auch diesem juristischen Anteil, das ist die Co-Founderin, die ja eben Juristin ist, hat uns, sag mal, glaube ich, sehr geholfen. Also wir sind eben gestartet nicht über die technische Machbarkeit, also KI als Selbstzweck, sondern über die...
Naja, oder die KI-Blase, ne? Genau. Also, dass man einfach sagt, ach, das ist ein interessanter Markt, da gehen wir jetzt mal rein. Das ist ja ganz oft so diese BCG-Herangehensweise, nenne ich die immer.
Ja, ganz genau. Und das ist, glaube ich, ein richtiger Unterschied gewesen. Also wir sind nicht über die Machbarkeit allein gekommen, sondern wir sind über die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit gekommen. Also wir wollen ein Problem lösen, was es gibt, und wir wollen den Weg zur Problemlösung begehen. Und dann ist natürlich auch richtig.
Darf ich dich nochmal fragen? Ihr habt ja sicherlich auch dieses Problem formuliert in eurer Unternehmensgründung, in eurem Pitch-Decks. Was genau ist das Problem? Also man könnte ja jetzt auch sagen, wieso, Mediziner haben doch bisher auch sehr gute Entscheidungen getroffen. Wir haben ja auch ein sehr gut funktionierendes, eine Ärzteschaft, die sehr, sehr kompetent ist. Wir haben, Professor Werner hat das auch mal in meinem Podcast gesagt, wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Umsetzproblem, also ein strukturelles, prozessuelles Problem. Also unsere Ärzte sind super klug, gut ausgebildet. Wieso brauchen die überhaupt eine KI jetzt plötzlich? Nur weil es geht oder weil es eigentlich dann auch eine bessere Medizin gibt?
Ist eine super Frage, und das war ehrlich gesagt auch die nullte Frage. Das ist ja so wie der iPhone-Moment. Also solange du das nicht hattest, wusstest du eigentlich gar nicht, was dir fehlt. Also ich kann ein Glück entbehren, von dem ich nie gewusst. Also das ist mal mein erster Punkt. Der zweite ist tatsächlich das real existierende Druckproblem im Gesundheitssystem. Natürlich ist das ein bisschen unterschiedlich von Einsatzort zu Einsatzort, aber Fakt ist, dass das Gesundheitssystem unter Medizininformationsüberflutung leidet, dynamische Entwicklungen gar nicht mehr adäquat nachverfolgt oder eben gewusst werden. Und man würde sich ja als Patient doch deutlich wohler fühlen, wenn man wüsste, der Arzt, der mich behandelt, ist am aktuellsten Stand des Wissens, beziehungsweise er trägt Sorge dafür, dass er das ist. Und genau das wird ja eigentlich in dem sehr guten deutschen Gesundheitssystem ab dem Status Facharzt gar nicht mehr gemacht. Dann ist es jedem selbst überlassen, wie er sich im Prinzip auf dem aktuellsten Stand hält. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, noch viel entscheidender.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Also wenn wir uns anschauen, ist Deutschland Weltmeister bei Arztbesuchen. Das hat viele Gründe, aber Fakt ist natürlich, dass die Anzahl von Arztbesuchen sowohl ambulant als auch dann stationär steigt im Lebensalter. Wir rennen ja jetzt die nächsten 30 Jahre auf eine wahnsinnige Überalterung der Bevölkerung zu. Das heißt, das System kann diese Arztkontakte und Arzt-Patienten-Kontakte überhaupt nicht mehr bewältigen. Das heißt, man braucht Tools, die Zeit ersparen und gleichzeitig die Qualität aufrechterhalten. Und das sind zwei wahnsinnig schlagende Argumente, wo man gesagt hat, naja, das ist eigentlich der Topf auf den Deckel, den es braucht, weil wir müssen eine Lösung anbieten, die Entlastung schafft.
Ja, also du meinst jetzt zum Beispiel auch diese nichtlineare Befundung oder Telemedizinangebote im ländlichen Raum, die dann auch mit digitalen Tools schon mal Biomarker erfassen und
genau.
Ja, Triage. Ja.
Ja, oder Notaufnahmesituationen, Triage, wo man weiß, die werden wie crowded und überflutet und kann man das nicht vorher schon abfiltern, ob das wirklich notwendig ist, zum Notarzt zu gehen, beziehungsweise auch telemedizinisch mehrere Standorte zu bespielen. Genau dafür braucht solche validierten und CE-zertifizierten Lösungen und da ist, glaube ich, KI ein echter Weg.
Kannst du dich erinnern, als du das erste Mal ein LLM benutzt hast? Also sagen wir jetzt mal ChatGPT, weil das können, glaube ich, alle da so drunter subsumieren, beziehungsweise Perplexity, was es auch immer war. Weil vor 2 Jahren fing ja der Hype so richtig an. Ne? Also da haben wir ja, glaube ich, alle diesen Aha-Moment gehabt, wie du den iPhone-Moment ja auch genannt hast.
Ja, ich kann dir meinen Aha-Moment erzählen. Und zwar haben wir angefangen, uns ganz am Anfang, wo man noch nicht so richtig wusste, was ist eigentlich ein Prompt, und das hat sich ja wahnsinnig dynamisch entwickelt, haben wir uns so ein Legal Tech Tool.
Ja, da hat man gedacht, das ist irgendwie so eine Art neue Computersprache und hat sich erstmal so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Ich auch so, oh Gott, genau. Ich muss einen Kurs machen.
Prompt-Kurse, genau, solche Sachen. Und mein Aha-Moment war, als wir uns mit so einem Legal Tech Tool mal auseinandergesetzt haben und uns gefragt haben, naja, wie macht ihr das? Die waren da schon weiter. Und dann hat mir der Entwickler irgendwie so eine Frage vorexempliert zu, was sind jetzt Gründe für Mietminderung bei Schindeln? Und er hat es einfach eingegeben und da kam eine perfekte Antwort wie ein juristischer Text und ich habe stille Augen gekriegt, weil das natürlich so eine konversationelle und kombinatorische Power war, die ich so von Google und dem, was ich mit Internet benutzt habe, nicht kannte. Und das war mein Aha-Moment. Und dann habe ich angefangen, selber GPT zu benutzen und benutze es im Alltag natürlich auch viel und kann es mir jetzt auch gar nicht mehr anders vorstellen. Aber das war mein iPhone-Moment, wenn man so will, ja.
Und kannst du dich auch an deine erste medizinische Decision-Unterstützung erinnern?
Ehrlich gesagt haben wir versucht, das, was mir ja im Alltag so begegnet, in unserem Tool Valmed darzustellen. Und da ist meine erste Unterstützung, sagen wir vielleicht ganz nette Geschichte, ein guter Freund von mir, dessen Mutter kam wegen Kopfschmerzen in die Klinik und die haben einen Kernspin gemacht und haben ein Aneurysma gesehen. Und alle waren in hellster Aufregung und haben gesagt, es platzt sofort und man muss sofort am OP-Tisch und so weiter. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, was soll ich machen? Und da muss man wissen dazu, dass das nicht so selten ist, dass es einfach Aneurysmen im Kopf gibt. Dann habe ich das bei Valmed eingegeben und da gibt es so Scores. Und diese Scores quantifizieren ein Risiko. Und das Risiko bei diesem Aneurysma ist kleiner 0,1% pro Jahr, dass das platzt. Das heißt, man musste gar nichts machen. Es war überhaupt kein Notfall, es war einfach ein Zufallsbefund. Und ich konnte einfach auf Basis der Nutzung von unserem Valmed eine ganz qualifizierte und geordnete Aussage treffen und ziemlich viel Ruhe in die Situation bringen, indem ich einfach diesen Befund, den radiologischen Befund eingegeben habe und gesagt habe, so, wie bewertest du das auf Basis der gegenwärtigen Literatur? Da gibt es so einen Score. Das heißt, es war mein klinischer Entscheidungsbeispielmoment oder der erste, wo ich gesagt habe, so, das ist ja wirklich genau das, was auch ich im Alltag brauche.
Hätte denn der Kollege oder auch du ähnlich entschieden? Oder war das noch die entscheidende Information, die dir nochmal vielleicht auch die Richtung geändert hat?
Das hat total die Richtung geändert. Man muss ja dazu wissen, wenn ein Radiologe ein Bild macht, dann sieht er dieses Bild und das ist quasi sein Silo. Die Konsequenzen, und das zu kontextualisieren mit dem, was ist denn jetzt eigentlich der Grund für das Bild, was ist denn die Klinik, diese Kopfschmerzen hatten überhaupt nichts mit dem Bild zu tun. Das muss ja bewertet werden. Das muss dann auch interdisziplinär eingeordnet werden. Und dann kommt es quasi in genau diese Differenzierungsproblematik, wo ich am Anfang ja schon gesagt habe, das macht ja einen guten Arzt letzten Endes aus. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwer, wenn der Knochen raussteht, zu sagen, das ist ein Knochenbruch. Aber es ist viel schwerer zu sagen, bei 100 Typen von Kopfschmerzen, welcher ist es denn und welcher ist gefährlich. Und das macht eben dieses Erfahrungswissen aus. Und das hat die Einordnung der Situation in eine komplett andere Liga gebracht, von potenziellem Notfall und ich sterbe morgen zu, nein, ist ein Zufallsbefund, der ganz geordnet mit einmal jährlichen Verlaufskontrollen weiter beobachtet wird. Hat nichts mit dem Kopfschmerz zu tun. Also es hat Sicherheit gegeben, es hat meine Qualitätsabsicherung einfach maximal unterstützt.
Du hattest ja vorhin von der ärztlichen Kunst gesprochen. Ich weiß, glaube ich, auch, was du damit meinst. Das ist das, was man aus Wissen macht, ja, also aus Fakten gepaart mit Erfahrung und natürlich auch Datenpunkten, wie in diesem Fall, zum Beispiel diese 0,1%, und daraus eben eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das, was wir natürlich auch in Zukunft brauchen, ist genau diese Transferleistung. Wie denkst du, wird das gewährleistet, wenn immer mehr Medizinstudenten und angehende Ärzte und Ärztinnen sich auf KI-Wissen verlassen?
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt jetzt bei unserer Diskussion. Die Frage, wie bereiten wir denn eigentlich die zukünftige Generation genau darauf vor, ohne in Kauf zu nehmen, dass die eigentlich am Schluss blind, ohne Systematik und ohne Reasoning sich einfach nur noch auf die KI verlassen.
Naja, das Reasoning macht ja auch die KI, ne? Steht ja da sogar. Verwende ein Reasoning-Modell.
Genau. Sie müssen eigentlich noch nicht mal mehr nachdenken.
Ja.
So, und da habe ich zwei Antworten drauf. Also das erste ist, wir hatten diesen Moment schon mal, als das Internet so groß wurde, als Google jetzt ja eigentlich auch schon viele Fragen vermeintlich beantworten konnte, und wir hatten dann die Angst, es gibt quasi die Generation Dr. Google. Und letzten Endes muss man sich aus meiner Sicht im Medizinstudium darauf vorbereiten. Also jetzt in meiner Funktion habe ich auch einen Lehrauftrag. Wir nehmen jetzt ganz aktiv KI-Skills und den Umgang mit Bots in unser Curriculum mit auf, um genau drei Sachen zu verhindern. Das eine ist das Never-Skilling. Also der Medizinstudent lernt eigentlich gar nicht mehr, was denn jetzt so ein Symptomenkomplex zugrunde liegt und wie er dann eigentlich sich voranarbeiten muss. Das zweite ist das Miss-Skilling, also man biegt falsch ab, man benutzt die KI falsch. Und das dritte, das könnte mir auch noch passieren, also ich hatte ja mal quasi ein analoges Niveau, da gab es das alles noch nicht, man macht ein De-Skilling, also man wird dann immer schlechter, obwohl man irgendwann mal gut war. Und genau diese drei Dinge gilt es zu wissen und auch aktiv zu bekämpfen. Ich glaube aber, dass die Antwort ist, nicht zu sagen, das müssen wir jetzt verbieten und wir müssen jetzt eigentlich so, wie wir es früher gemacht haben, sondern man muss es aktiv integrieren in die neue Zeit.
Muss man dann auch das Curriculum noch stärker ändern? Weil im Prinzip brauche ich die Telefonbücher ja auch nicht mehr auswendig lernen. Also das würde ja ganz viel von meinem Wissen auch oder von meiner Kapazität auch blockieren. Und man könnte ja dann wirklich auch versuchen, andere Inhalte in den Vordergrund zu stellen.
Also ein guter Teil des Telefonbuchs kann sicherlich weg. Da gibt es, glaube ich, auch keine richtigen Diskrepanzen in der Ansicht. Das Problem bei der Medizin ist weniger der Telefonbuchaspekt, sondern zu wissen, wie die Zusammenhänge sind. Also es braucht eine gewisse Kenntnis der Systematik. Und deswegen ist eben die Medizin kein Fach für für ein Diplom. Also es wird keinen Diplommediziner geben, der also sehr, sehr selektiv einfach mechanisch Dinge abarbeitet, sondern die Zusammenhänge im Organismus und zwischen unterschiedlichen Fachbereichen, die sind schon komplexer. Das heißt, man braucht für die meisten Fächer eine echte Systematik. Und diese Systematik ist einfach nicht nur stumpfes Faktenwissen, sondern es ist einfach auch das Kennen von Zusammenhängen. Und das braucht Zeit. Das ist halt das, was man letztendlich auch im Medizinstudium nicht hat, wenn man abschließt, sondern deswegen dauern ja Facharztausbildungen auch 4 bis 7 Jahre im Durchschnitt, weil man dann eben das Erfahrungswissen akquiriert und dann erst auf die Leute losgewerden kann.
Am Patientenbett, ja. Vollkommen richtig, aber das ist natürlich ein interessanter Ansatz. Kannst du dir vorstellen, dass es tatsächlich auch Diplom-Mediziner geben könnte, die für gewisse Teilbereiche der medizinischen Versorgung ganz gezielt ausgebildet werden und natürlich dann auch mit so einer Art KI-Copilot auch einen sehr, sehr signifikanten und wertvollen Teil in unserer Gesundheitsversorgung leisten könnten? Oder ist das zu viel in die Zukunft gedacht? Jetzt fiel mir nur gerade ein, weil du Diplom sagst.
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin sogar der Meinung, dass das eine Antwort auf das Problem ist, dass wir ja für die Zukunft immer stärker haben werden. Wie werden wir dem ganzen Tsunami Herr? Und eine Antwort ist ja der sogenannte Physician Assistant. Das sind, wenn man so will, ein Ausbildungsberuf, der deutlich kürzer ist, der eben auf bestimmte Teilaspekte des Arztseins dann sich reduziert oder fokussiert und der aber deutlich entlastend sein kann. Also man nimmt eine standardisierte Geschichte des Patienten auf und das im Zusammenspiel mit der KI kann unfassbar viel Filterwirkung und Entlastung mit sich bringen. Also ich bin inzwischen ein total großer Fan, sowas ganz gezielt zu nutzen, weil nicht alles, und das ist ja auch jetzt schon so, aber eben so wie es organisiert ist, ist es eben doch nur viel zu viel, was dann letztendlich der Arzt machen muss oder macht. Das kann alles weggefiltert werden. Und so Assistenzkonzepte, die auch zum Beispiel in der Notaufnahme funktionieren können. Warum kann nicht so ein Physician Assistant die erste Triage machen und dann mit Hilfe der KI sagen, so, da kommt jetzt wirklich ein Red Flag, jetzt müssen wir wirklich handeln. Oder nein, der Patient kann jetzt noch eine halbe Stunde wegen seinen Rückenschmerzen warten, weil die hat er auch schon vor einem Jahr gehabt. Solche Sachen sind einfach Alltag. Und das kann man nicht dann so handeln, dass man sagt, das muss jetzt immer sofort ein Facharzt sehen. Schafft man nicht.
Ich kenne das ja aus meiner unternehmerischen Erfahrung auch, dass wir machen ja auch Beratung auf strategischem Niveau, um Positionierung zu entwickeln für Unternehmen. Und natürlich bekomme ich hier auch sehr gut ausgebildete Menschen, die auch einen akademischen Ausbildungsweg haben. Aber diese Transferleistung und das Umsetzen von, was habe ich analysiert und was wird daraus, muss sehr hart antrainiert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt diese KI-Welle so stark reiten und immer mehr Agenten auch bauen, also das ist ja jetzt gerade so ein bisschen auch der Trend, dass wir dann wirklich dieses Erfahrungswissen nicht neu aufbauen. Und wir sind ja, ich weiß nicht, wie alt du genau bist, aber ich bin jetzt ja auch schon so im mittleren Alter und ich accelerate mein Wissen ja jetzt gerade mit KI, weil ich weiß total viel und kann viel schneller sein und effizienter. Und das haben die jungen Leute halt nicht. Wie siehst du das auch für die Ärzteschaft der Zukunft? Was passiert, wenn die ganzen Professoren nicht mehr praktizieren?
Ja, also ich bin auch schon Mitte 50, muss ich ganz klar sagen. Das heißt, ich habe echt vieles schon auch so verschiedene Phasen mitgemacht. Also ich bin nur Generation kein Handy und war aber immer total froh, da am Puls der Zeit zu sein und vielleicht sogar Vorreiter zu sein, also Early Adopter zu sein. Und ich glaube halt, mein Einspruch stimmt in jedem Fall. Also das ist ja die größte Angst, dass Agenten bestimmte Berufsgruppen ersetzen. Das sehe ich für die Ärzte absolut überhaupt nicht. Ich sehe das eher so, dass ein Arzt, der sich diese Fähigkeiten und Möglichkeiten der KI von denen helfen lässt, der wird dem Arzt definitiv überlegen sein, der das halt ablehnt. Also letztendlich muss man mit der Zeit gehen, um mit der Zeit zu gehen. Also das ist mein Eindruck. Und dennoch ist es natürlich schon so, dass diese neue Generation, das war allerdings auch schon vor 10 Jahren bei den Medizinstudenten so, als die deutlich mehr mit Internet gearbeitet haben, es ist eine andere Art, Medizin zu betreiben. Und dann sage ich immer, naja, aber auch die Medizin hat sich ja verändert. Ja, also wenn wir behandeln halt nicht mehr mit Aderlass, sondern wir haben auch ganz andere Therapiekonzepte, die ganz andere Organisationsformen mit sich bringen. Wenn man zum Beispiel komplexe Krebstherapien anschaut, kombinatorische Therapien, das kann man nicht mehr wissen, sondern das muss halt einfach in Literatur hinterlegt sein. Früher war der Arzt, hatte auch eine ganz andere Funktion. Das gibt auch eine ganz andere Spezialisierung und deswegen wird mir da gar nicht so bange, ehrlich gesagt. Das Bild hat sich geändert und wird sich auch in Zukunft ändern. Man muss mit der Zeit gehen. So würde ich das beantworten.
Mir hat ein ärztlicher Kollege mal ein sehr schönes Beispiel genannt. Ein Oberarzt, Chefarzt, wie auch immer, macht Visite auf einer kardiologischen, internistischen Station und hat im Prinzip zwei Patienten mit ähnlichen Symptomen, Zustand nach Myokardinfarkt, irgendwie was in die Richtung. Und dem einen verschreibt er das Medikament und dem anderen ein anderes. Und dann fragt ihn ein Assistenzarzt, ja, aber wieso haben Sie denn jetzt so unterschiedliche Therapieformen gewählt? Und der meinte dann, naja, weil bei dem einen Patient hat er aus seiner Erfahrung heraus eine andere Anamnese, Genese herausgesehen als bei dem anderen. Und das war halt die ärztliche Kunst. Und das ist etwas, wo ich mir ein bisschen Sorgen drum mache.
Ja, also das ist absolut richtig. Also Medizin, das ist nicht faktenbasiert. Also das ist einerseits natürlich ein Kritikpunkt auch an jetzt dem, wie manchmal natürlich auch Grenzen erweitert werden und individuelle, also man nennt es Eminence-Based Medicine, im Gegensatz zu Evidence-Based Medicine, dass halt der große Professor eben dann aufgrund seiner Eminenz festlegen kann, das ist Eminence-Based Medicine. Und das andere ist halt Evidence-Based Medicine. Und dennoch gibt es natürlich zwischen den beiden Extremen eine gewisse Grauzone, für die es halt einfach keine Evidenz gibt oder eine gleichwertige Evidenz. Ja. Das ist schon so. Also ich habe ja am Anfang gesagt, Medizin ist keine exakte Wissenschaft. Das ist nicht wie in der Physik oder in der Chemie. Da gibt es immer einen gewissen Entscheidungsspielraum und der wird sehr beeinflusst durch Erfahrungswissen und das macht einen riesigen Unterschied. Und wenn Sie, keine Ahnung, bei einem gewissen Krankheitsbild 5 Medikamente mit absolut gleicher Wirksamkeit und mit absolut gleicher Sicherheit haben, aber vielleicht nicht absolut gleiche Verträglichkeit, dann entscheidet am Schluss halt ein gewisses Erfahrungswissen darüber, welches von den 5 man nimmt. Und diese Beispiele gibt es schon. Und dennoch würde ich immer sagen, naja, schau mal her, die Leitlinien in der Medizin sind ja genau da gestartet, wo man gesagt hat, naja, wo ist denn der kleinste gemeinsame Nenner dessen, wo die Medizin aufgrund ihres Wissens steht?
Ja gut, aber die sind ja auch teilweise über 10 bis 15 Jahre alt. Ne? Also wenn wir mal bedenken, wie lange Forschung braucht, um in eine Leitlinie gegossen zu werden, dann...
Ist ein berechtigter Kreditpunkt. Nicht alle sind super aktuell, aber da bemühen sich die Fachgesellschaften inzwischen schon verstärkt drum, sie zu aktualisieren, zumindest einmal jährlich. Aber man ist nicht am absolut letzten Puls des tagesaktuellen Standes, was aber vielleicht auch nicht sein muss bei Leitlinien, weil man zwar aktuell sein muss, aber jetzt auch nicht irrlichternd irgendwie jeden Trend hinterher hüpfen muss. Was ich sagen wollte, ist Folgendes. Man wäre schon wirklich auf einem ganz anderen Niveau, wenn man die Mehrheit der Ärzte dazu bringen würde, adhärent zu den Leitlinien zu sein, weil das ist schon der beste gemeinsame Nenner. Und das ist eben auch nicht so.
Ist das nicht so?
Nein.
Nee?
Ist nicht so.
Oh.
Nein.
Mhm.
Nein. Das darf man nicht unterschätzen. Also es gibt so ein paar Erhebungen, die eben, da bin ich wieder bei Valmet. Also Valmet geht ja von dem Ansatz aus, dass man sagt, naja, das ist eigentlich die Mehrheitsmeinung und das ist eben die Empfehlung, die da gegeben werden kann. Und das ist eben, es repräsentiert jetzt nicht individuelle Gegebenheiten, für die es keine Evidenz gibt. Für die gibt es halt keine Evidenz. Also Valmet repräsentiert Validated Medical Information, also validierte Empfehlungen. Und da wären wir schon froh, wenn wir die Medizin auf dieses Level bringen, dass man sagt, das wird erwartet. Das erwarten auch eure Patienten von euch.
Okay, das heißt, auf der einen Waagschale liegt das aktuelle Wissen, die Leitlinien, Qualitätsstandards, vielleicht auch eine bessere Qualität, höre ich jetzt so ein bisschen raus. Und auf der anderen Seite liegt die Eminence-Based Medicine, das ist mein neues Lieblingswort, die Erfahrungskompetenz. Und ich interpretiere das jetzt auch so, dass tatsächlich diese Qualitätserhöhung aus meiner Sicht jetzt ein bisschen mehr wiegt als die Erfahrungskompetenz, ja, also dass wir damit vielleicht auch wirklich einen guten Schritt machen.
Ja, absolut, weil wir reden ja mehrheitlich über standardisierbare Fälle. Wir reden ja nicht über diese Rest von 3-5%, wo wir alle nicht wissen, möglicherweise auch die höchsten Spezialisten nicht wissen, was es wirklich ist. Das wird es immer geben. Darüber reden wir nicht. Wir reden über die 95%, die man besser standardisieren muss und kann.
Es ist natürlich die große Hoffnung vieler Menschen, die betroffen sind, dass in Bereichen, in denen vielleicht auch aufgrund der, weil es wenig lukrativ ist, wenig Forschung betrieben wird oder wenig Entwicklung auch stattfindet, seltene Krankheiten, chronische Krankheiten, dass dort natürlich auch was passiert. Also da, wo es vielleicht gerade noch keine Diagnose gibt, aber das wird, glaube ich, im Moment, also wenn man das Verständnis von KI hat, sowieso keine KI lösen können, weil die ja nur auf Wissen zurückgreift, was wir schon haben, richtig?
Also das ist richtig. Vielleicht nochmal ein Plädoyer für eben die Stärke von KI bei gerade seltenen Erkrankungen. Ich meine, aus meinem Fachgebiet, ich bin Neurologe, wir sind so Herren über ungefähr 1000 verschiedene Erkrankungen. Da sind extrem seltene dabei, die eben durch eine bestimmte Kombination von Präsentationen sich repräsentieren. Das kann man einfach irgendwann mal nicht mehr alles wissen oder weiß man nicht. Und da ist die KI natürlich unschlagbar, die vergisst nicht. Und wenn man der quasi diese Kombination abverlangt, dann wird sie das reproduzieren. Und damit ist, glaube ich, für das, was so es gibt auf der Welt, ist KI extremst gut, weil sie zumindest erinnert, denk doch auch mal daran. Also das ist richtig. Es wird allerdings keine neuen Erkrankungen erfinden, zumindest nicht jetzt mit unserem Ansatz. Und insofern, die Lücke müssen wir jetzt erstmal lassen. Aber das ist natürlich ein Anwendungsfeld für KI.
Noch nicht.
Ja, Mechanismen zu identifizieren, die es bis jetzt noch nicht gibt, genau.
Korrelationen zu finden, weiter zu denken. Ja. Oder Anregungen für dann eine evidenzbasierte Forschung. Also das könnte ja dann auch nachgelagert sein. Es gibt ja sehr viel KI-Entwicklung gerade in der Medizin und es gibt auch einige andere Decision-unterstützende Angebote auf dem Markt und es wird natürlich in dieser KI-Blase auch sehr viel entwickelt gerade, also sei es prozessual für die Abläufe im Gesundheitssystem oder sei es auch in der medizinischen Versorgung, also Ärzteschaft, Unterstützung durch zum Beispiel Valmed. Ist das eigentlich, habe ich mich gefragt, eine privatwirtschaftliche Aufgabe oder müsste es nicht mindestens eine staatliche oder sogar einen globalen Ansatz für gerade diese LLMs geben? Weil medizinische Wissenschaft ist ja auch global. Also da sprechen wir ja nicht von dem Wissen in Deutschland oder von dem Wissen in Europa.
Ja, ist eine super Frage, die du stellst. Also wir mussten ja mit unserem Valmed-Projekt, das ist wirklich ein Start-up, und wir mussten das qua unserer eigenen Kraft umsetzen, haben tatsächlich so die eine oder andere Hilfe gekriegt, aber wir mussten einen neuen Weg beschreiten, uns in diesem Regularien- und Regulatorik-Urwald mit den LLMs, die ja diesen Pfad noch gar nicht vorgesehen haben, im Medizinprodukterecht durchzukämpfen, um eine Zulassung zu kriegen, und haben das ja auch geschafft und haben das glücklicherweise geschafft, weil wir es einfach wollten, aber nicht, weil es jetzt ein staatliches Programm gab, was gesagt hat, so, wir brauchen jetzt eigentlich ein LLM-basiertes klinisches Entscheidungsunterstützungssystem. Im Gegenteil, die staatliche Vorgabe hat da gar nicht geholfen. Und dennoch glaube ich, dass es genügend Gründe gibt, da mehr Partnerschaft einzugehen, weil Gesundheitsvorsorge und Fürsorge halte ich schon für eine staatliche und nicht für eine privatwirtschaftliche Aufgabe. Insbesondere, wenn man natürlich sieht, dass viel ja auch leere Versprechungen sind. Es gibt ja unendlich viele jetzt KI-Ansätze, die da auch im Gesundheitssystem versuchen, Fuß zu fassen, wo man sich fragt, ja, braucht es denn das zum einen wirklich, zum zweiten kriegen sie die Adoption? Also ich sage jetzt mal, für Valmed würde ich beanspruchen, dass wir so ein eher höheres Ziel ja auch verfolgen, weil wir sagen, ja, also das ist wirklich etwas, was du in so ganz vielen Anwendungsgebieten brauchst, aber es gibt keine Regulierung, die jetzt sagen würde, naja, ihr dürft jetzt zum Beispiel, wir müssen eine Sovereign Cloud nehmen, wir müssen eine europäische Hoheit über dieses medizinische Entscheidungswesen haben. Das ist den Unternehmen erstmal selber überlassen, wie sie das handeln, solange sie eben konform sind. Und bei vielen Sachen ist es gar nicht reguliert. Und das halte ich für sehr gefährlich, dass eben dieses einerseits wilde und dynamische jetzt auch was sehr Verantwortliches kommt. Und Gesundheit ist halt schon mal was anderes, als wenn ich in den Chatbot frage, was ich meiner Frau zum Valentinstag schenke. Da kann zwar auch viel schief gehen, aber nicht so viel wie bei einer potenziell sehr fatalen Diagnose- oder Therapieentscheidung. Also ich halte es schon für eine echte Dimension.
Also meine Frage richtet sich auch natürlich zum Beispiel auch auf die Zufuhr von Daten und Informationen für KI oder LLMs. Und da haben wir ja tatsächlich auch diese ganz starken Restriktionen, also teilweise auf Klinikeinheiten begrenzt, auf Sektoren begrenzt. Und das ist für mich eigentlich nur lösbar, wenn es eine staatliche Instanz gibt, die diese Daten auch verwaltet, sammelt und für deren Sicherheit auch gerade steht und dann natürlich auch solche Modelle wie Valmet oder How to Name It, gibt es ja zahlreiche, also füttert und zur Verfügung stellt, weil im Moment machen wir ja retrospektiv die Daten, die es gibt, also die Erkenntnisse der Medizin fließen bei euch in euren Co-Piloten, Leitlinien, Mehrheitsmeinung der Ärzteschaft und so weiter, aber spannend wird es ja erst, wenn es tatsächlich das, was erforscht wird, was evidenzbasiert ist, alles in ein Modell fließt und die Welt darauf Zugriff hätte oder wenigstens Europa.
Doch, also das ist ein super Gedanke und ich möchte das kurz zum Anlass nehmen, jetzt auch meinen Arbeitgeber, die Universität Freiburg, Uniklinikum Freiburg, da zu featuren, die genau das so macht. Also unser CEO hat diese Vision, Daten, die ja der neue Rohstoff sind, an einem sehr, sehr großen Klinikum, ich glaube das dritte oder viertgrößte in Deutschland, zusammenzuführen und die zugänglich zu machen. Und wir bringen das genau mit Valmet zusammen, was ja die Weltevidenz ist, zusammen mit der Real-World-Evidenz. Also das heißt, man kann sich dann eben genau anschauen, was dann eigentlich im Realkontext eines Patienten im Meer der Weltevidenz versus was waren denn die letzten 2000 Patienten am Uniklinikum Freiburg mit genau dieser Symptomatik passiert. Und das ist so ein Modellprojekt, das nennt sich Datenintegration, was genauso gelebt wird und, glaube ich, aus meiner Sicht super Leuchtturmcharakter hat für das, was für die Zukunft entscheidend ist. Und Freiburg ist da ein Vorreiter, wo natürlich jetzt unser Valmet-Konzept perfekt reinpasst und Freiburg adoptiert es auch in unterschiedlichen Use Cases eben genau mit dieser Vision. Und es ist genau das, was du sagst. Also du brauchst die echte Welt dazu. Und die muss aber verantwortlich genutzt werden. Freiburg macht es, das ist groß genug. Bei, ich nenne es jetzt mal Google, Apple, weiß sie nicht wirklich, was sie damit machen. Du, so richtig hast du ja auch nicht zugestimmt. In so einem Krankenhaus-Kontext und so kann das eine ganz hohe Qualität kriegen und kann dann auch wirklich neue Evidenzen generieren.
Ja, also das sieht man ja schon, wenn man ChatGPT nach aktuellen Nachrichten fragt, ne? Also die sind ja auch nicht drin. Also Aktualität kann ja zum Beispiel KI auch nicht. Das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel. Aber ich finde, da hast du doch einen ganz tollen Abschlusspunkt, Leuchtturm gesetzt mit eurem Projekt. Und ich nehme jetzt hier auf jeden Fall mit, dass du sagtest ja auch, dass 95% der Entscheidungen, die Ärzte treffen müssen, also Standardentscheidungen auch durchaus von einem Large Language Modell gefüttert mit dem heutigen Wissen, getroffen werden können, aber dass wir natürlich die Daten der Real World auch brauchen und dass wir alles daran setzen müssen, um die Erfahrungskompetenz, die ärztliche Kunst, auch die Transferleistung auch mit in die KIs zu trainieren und es wirklich immer als Co-Pilot denken.
Genau.
In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank, Professor Heinz Wiendl.
Vielen Dank, lieber Andrea. Tolles Interview und tolle Fragen. Ich habe mich sehr gefreut, da sein zu können.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.